Und die werden das machen. Jeder Haushalt Nordrhein-Westfalen wird so eine Zeitung bekommen. Und am Ende, am Mittwoch, den 27. Juli, das werden wir noch ansagen, wird natürlich in Oberhausen, der Köpi Arena, Halleluja, ein evangelistischer Abend sein mit Nick Vujicic aus Amerika, der in dieser Zeitung vorkommt, der recht bekannt ist in den Medien, der so fröhlich ist und Leute ermutigt. Der wird kommen nach Oberhausen. Also ist das Ziel bis zwischen 28. Mai und 27. Juli, das sind genau 2 Monate, dass ganz Nordrhein-Westfalen mit dieser Zeitung erreicht wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, gut, was machen wir? Und jetzt gibt es ein paar Leute in Oberhausen, die ein wenig verrückt sind und haben gesagt, wir werden 95.000 Haushalte in Oberhausen, das sind alle, die es gibt, werden wir als Gemeinden Zeitung verteilen. So, Schuld ist die Epo Church und die Baptisten. Preist den Herrn, Tobias Meisinger, Baptistenpastor, der brennt für Jesus. Und wir haben jetzt gesagt, den ganzen Nordteil, da kümmert sich die Epo Church drum. Also die arbeiten mit der FEG und mit den ganzen Gemeinden zusammen und lagern das. Und wir im Süden, wir arbeiten mit Tobias zusammen, mit den Baptisten. Halleluja. 40.000 Zeitungen werden geliefert werden zur Baptistengemeinde. Und dann werden wir viel Spaß haben. Alle, die wollen und können und nicht wollen, aber trotzdem können. Und wir werden Zeitung verteilen. Halleluja. Und wir werden an jeden Haushalt eine evangelistische Zeitung verteilen. Weißt du, was das Schöne daran ist? In ganz Nordrhein-Westfalen wird jedes Haus so eine Zeitung bekommen. Okay, einige werden das vielleicht gleich in den Müll schmeißen, das wissen wir alle. Aber viele werden das Ding sich ansehen. Und deine Arbeitskollegen, deine Familie, meine Fußballfreunde, alle unsere Leute, die wir kennen, unsere Lehrer, unsere Mitschüler, werden zu Hause diese Zeitung haben, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, wir können zwischen Mai und Juli, aber auch darüber hinaus, mit so vielen Leuten ins Gespräch kommen. Allen Leuten, denen wir auf der Straße begegnen, wissen wir, die haben diese Zeitung zu Hause. Ist das nicht wunderbar? Und dann können wir anfangen und fragen, boah, dieser Typ ohne Arme und Beine, krasser Mann, oder ich weiß nicht, da wird uns der Basti nächste Woche sagen, wie man da gut anfangen kann in Gespräche. Aber das wird richtig schön. Und ich erwarte, ich glaube, dass diese Zeit, 28. Mai bis Juli, die werden richtig gut werden. Und da werde ich dann auch ein bisschen öfter drüber sprechen und vielleicht werden wir immer mal wieder zusammen einladen, dass wir Treffen veranstalten. Und da wird eine Riesenchance sein, mit Leuten zu reden. Du kannst dir sicher sein, egal wen du in Nordrhein-Westfalen triffst, der wird diese Zeitung zu Hause gehabt haben. Und viele, bin ich 100% überzeugt, mit denen wird man gut ins Gespräch kommen können. So, preis den Herrn, du bist vorgewarnt und nächste Woche wirst du bestimmt mehr hören. Dann kommt nämlich Basti Decker und wird mit uns drüber sprechen. Halleluja. Okay, ich möchte kurz sagen, dass wir das Abendmahl auf nächste Woche verschieben, weil heute ein bisschen mehr ist. Hans-Peter ist da und wir haben jetzt noch Aufnahme und so, also keine Angst, haben wir nicht vergessen, sondern wir verschieben das einfach auf nächste Woche. Und jetzt kommt der große Moment, wo wir das Vorrecht haben, neue Gemeindemitglieder aufzunehmen. Halleluja. Wir haben das bei uns so, ich möchte das kurz erklären, wir sind ja eine Gemeinde, wir sind ja auch rechtlich ein Verein, ein e.V. Und wir haben in der letzten Zeit kommen immer mehr Menschen, und das ist schön, Freunde, die sich hier wohlfühlen. Wir hatten viele Leute, die sich haben taufen lassen, die gesagt haben, wir leben mit Jesus. Und wir haben seit einem Jahr keine Mitglieder mehr aufgenommen, auch recht bewusst. Aber jetzt haben wir gesagt, jetzt kamen Anfragen, kann man nicht Mitglied werden? Haben wir gesagt, okay, wir machen das. Wenn du Mitglied werden willst, dann komm. Und wir hatten Gespräche mit einigen, mit anderen steht das noch aus. Also in den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich noch mehr Leute aufnehmen. Und jetzt möchte ich gerne bitten, dass unsere Neuen nach vorne kommen, die heute aufgenommen werden. Dennis, kommst du bitte nach vorne? Joel, ist Joshua da? Rose, da? Okay, Susi, Dominik, Shane, Dr. Shane, Gisrael, ist Basti da? Basti, kommt bitte nach vorne. Also, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe die noch nie gesehen, dann warst du selten da in der letzten Zeit. Kommt doch hier nach vorne, wir wollen euch doch sehen. so viele hübsche Menschen. Wartest du noch kurz? Wir machen das nächstes Mal. Okay, preis den Herrn. Wunderbar. Joshua ist unterwegs. Joshua, nehmen wir das nächste Mal den auf oder wenn er wieder da ist. Also sind wir heute 8 wunderschöne Personen. Wollt ihr kurz was zu euch sagen? Also jetzt, wenn wir jetzt alle 8 ein 10-minütiges Zeugnis geben, dann ist das schön, aber wird ein bisschen lang. Aber vielleicht könnt ihr ja kurz etwas zu euch sagen. Euer Glaubensbekenntnis wissen wir, kennen wir. Aber dass ihr etwas sagt, auch wie ihr zur Gemeinde vielleicht gekommen seid.
Ja, wir sind die Familie Dominik und wir kommen aus Düsseldorf. Und wir sind, glaube ich, im Sommer 2015, kommen wir jetzt zu CGB. Davor waren wir in der tamilischen Gemeinde und wir haben gehört, hier gibt es auch eine tamilische Übersetzung für meine Eltern und uns gefällt das sehr gut hier. Deswegen haben wir uns auch beschlossen, als Mitglieder hier anzumelden. Und ich habe auch ein kleines Zeugnis. Ich habe letzte Woche eine neue Arbeitsstelle gefunden. Und zwar in... Ja, preist den Herrn. Und zwar, das Gute daran ist auch in Köln. So kann ich auch weiter hier hinkommen. Und deswegen, ohne Gott ist halt nichts möglich. Und deswegen preist den Herrn.
Wir haben gebetet dafür. Erinnert ihr euch noch dran? Und Gott ist gut. Viele haben gebetet. Wir freuen uns sehr. Amen, amen.
Ja, wir sind eigentlich 4 Leute. Mein Bruder ist gerade in Paris. Er mit seiner LK-Fahrt, Leistungskurs. Und wir kommen auch seit letztem Jahr Sommer hier. Und schon regelmäßig. Ja. ich selber gehe auch noch hier in die Jugendgruppe, also in Crux. Ja. Und ja. Was soll ich sagen?
Ja. Okay, wir freuen uns, hier in der Gemeinde zu sein. Und fühlen uns wohl. Danke.
Morgen. Für mich ist eigentlich der wichtigste Grund, warum ich hier in dieser Gemeinde aufgenommen werden will, weil es einfach mein Zuhause ist. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier und es ist wirklich für mich wie eine große Familie. Und ab und zu werde ich herausgefordert von Matthias, dann gibt er mir ein paar Aufgaben, aber manchmal auch einfach dieses, ey komm Junge, du schaffst das. Diese Ermutigung, die man entweder hier auch in der Jugend kriegt oder sonst wo, das ist einfach wunderbar. Es ist wirklich wie eine große Familie und dafür möchte ich euch auch nochmal danken.
Ja, ich bin Jesus Rell und ich bin die Tochter von die Maggie und und Herr Ginoe. Und ja, ich bin durch die halt zur Gemeinde gekommen und seit letztes Jahr Sommer bin ich auch hier. Und ja, ich fühle mich auch richtig hier wohl. Das ist für mich wie eine Familie hier geworden. Und ja, genau wie Basti sich fühlt, fühle ich mich auch. Und dafür würde ich auch nochmal Danke sagen. Schön.
Preist den Herrn. Es gibt noch mehrere Leute, die Interesse bekundet haben. Ich möchte das nur noch einmal sagen. Ich möchte aber gern, dass wir vorher noch einmal sprechen. Deswegen stehen jetzt nicht alle vorne, die Mitglieder werden wollten, sondern erstmal nur die Person. Alle anderen, bitte sprecht mich an oder ich spreche euch an, dass wir nochmal ein Gespräch führen und so. Und dann werden wir in den nächsten Wochen, dann können wir noch andere Leute aufnehmen. Okay, nur dass wir da kein Missverständnisse haben. Okay, aber jetzt wollen wir sie gerne herzlich aufnehmen. Wir wollen sie segnen, wir wollen beten. Die anderen sind alle ausgeschwärmt. Gerne. Okay, wir wollen, vielleicht können wir aufstehen. Harry, darf ich dich bitten? Ginoe, darf ich dich auch bitten, mit nach vorne zu kommen? Wir werden jetzt nicht für jeden Einzelnen beten, aber wir werden für unsere Geschwister als Ganzen beten. Amen.
Tja. Ich danke dir, Gott, für diese Menschen hier und wenn man es vom Gedanken her würde ich sagen, bisher waren sie Pflegekinder und jetzt werden sie adoptiert. Und ihr habt jetzt eine große Verantwortung für die Gemeinde und die Gemeinde hat eine große Verantwortung für euch. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Und wir als Gemeinde wollen, dass wir euch wahrnehmen und ich hoffe, ihr nehmt das für die Gemeinde wahr, für jeden Einzelnen. Herr, ich danke dir für die Menschen, die hier stehen und dass du sie liebst, Herr, und dass du sie, ja, es sind deine Kinder, es sind deine Töchter und Söhne, wie wir auch die Woche schon gehört haben, und sie gehören dir und das ist wunderbar und dass sie den Weg mit dir gehen wollen und dass sich unsere Gemeinschaft, die unsere Familie wieder vergrößert, das ist auch wieder wunderbar, Herr, dass sie deinen Namen angenommen haben. Danke, Jesus, dass sie hier sind und dass du sie segnest, dass du sie mit deinem Geist füllst, Herr, und dass du sie so liebst, Herr, und dass sie so brauchbar sind und dass du sie gerne gebrauchen möchtest, dass es einfach gut ist. Und dafür danke ich dir für den Segen, die diese Menschen, Herr, in diese Gemeinde stellen, diesen Segen, den du für sie hast und den sie weitergeben können. Danke, Herr Jesus. Amen.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die jeder Einzelne zukommt zu dir, Herr. Die sind lang Christen, aber die gehören zu dieser Gemeinde mit uns zusammen, die zu loben, preisen, dein Reich zu bauen, Herr. Herr, du hast sie gerufen. Du hast einen Plan für jeden Einzelnen, Herr. Hilf ihnen auch deine Wille sehen, ihr Leben und deinen Plan erkennen, Herr. Was du hast sie gerufen, für deine Gemeinde zu sein, Herr. Jeder Einzelne von hier ist es. Ein beweglicher Christ sein, Herr. Irgendwo anpacken und tun, beten, das mit Wille und Freude zu machen, Herr. Herr, segne reichlich, dass die, wo die Hilfe brauchen, Herr, noch mehr und mehr. Liebe Heilige, es füll die neu. Gib die neue Kraft und Mut und alles zu tun, was den Vater im Himmel wartet von dir. Wir segnen in Jesu Namen. Amen.
Herr Jesus, wir danken dir für diesen Moment. Du bist wunderbar. Dankeschön für deine Kinder, die du ihm Zeit gegeben, damit Freude mit uns sein können. Ich danke dir, dass du uns Kraft, dass den bei dir gerufen hast. Ich danke dir, Gott. Verstärk den, gib den die Mut, Gott, weil du bist immer da. Du bist immer da, du wirst immer da in ihrem Leben. Gott, wir danken dir für alles. Gib uns Zeit, damit wir zusammen eins vor dir sein zu dürfen. Im Namen Jesus. Amen.
Amen. So Jesus, so proklamieren wir deine Gnade und Frieden über unseren Geschwistern. Vater, dass wir als Gemeinschaft immer mehr eins werden und dich widerspiegeln. Wir bitten dich für jeden von ihnen, dass du sie weiterführst in dir, dass sie dich mehr kennenlernen, dass sie dich mehr widerspiegeln. Wir bitten dich um Frucht und auch für Gnade in den Diensten, die sie tun, in den Berufungen, die auf ihrem Leben liegen. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du mit ihnen gehst und sie setzt zu einem Segen für uns hier in der Gemeinde und für viele Menschen außerhalb der Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, wir haben euch lieb. Herzlich willkommen als Mitglieder in der CGO. Eigentlich müssten wir jetzt noch so drücken und dies und das so, aber das sind so viele, machen wir nachher, nach dem Gottesdienst. Aber jetzt wollen wir uns geistlich drücken lassen vom Wort Gottes. So, Hans-Peter, wir sind geehrt und voller Freude, dass du da bist und verkündige das Wort Gottes mit aller Freimütigkeit.
Ich freue mich, dass ich heute Morgen Gottesdienst mit euch feiern darf, möchte euch die Gnade und den Segen und den Frieden Gottes zusprechen, dass wir jetzt gemeinsam das Wort Gottes studieren und profitieren von den wunderbaren Wahrheiten, die Gott uns so mit auf den Weg gibt, die unser Leben verändern und die unser Leben prägen. Wir haben ein intensives Wochenende gehabt. Ich hatte vorher mit Matthias gesprochen, habe dankbar wahrgenommen, wie unter euch ein Feuer anfängt zu brennen, wie es nach Aufbruch riecht. Und mein Ziel für dieses Wochenende war, ein bisschen Öl auf das Feuer zu geben, dass das Feuer noch mehr anfängt zu brennen und dass ihr aufsteht, persönlich Jesus tiefer erlebt und dann anfängt, Licht in dieser Stadt zu sein und etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben. Und das ist auch mein Anliegen heute. Wir haben uns an diesem Wochenende ganz einfachen Thesen der Bibel gestellt, ganz einfachen Wahrheiten, die aber doch so schön sind, so ermutigend, die so viel Sprengkraft haben, dass wir sie halt immer wieder studieren müssen. Gott ist gut, haben wir gesagt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, haben wir gesagt. Jesus ist der Herr, haben wir gesagt. Und Jesus sagt uns, dass wir wichtig sind für ihn, dass wir bedeutende Persönlichkeiten sind für ihn. Ist das alles richtig? Ein richtiges Amen möchte ich hören. So muss das sein. Und wir haben die Konsequenzen daraus gezogen. Weil Gott gut ist, darum können wir groß träumen. Weil wir überzeugt sind, dass Gott in sich gut und zuverlässig ist, darum fangen wir an zu träumen, dass sich Dinge in unserem Leben verändern, dass Gott Dinge in dieser Stadt verändern kann. Christen haben einen großen Horizont. Nicht nur diesen Horizont, Herr segne mich, Herr segne mich, Herr segne mich, Herr segne mich, sondern Herr segne meine Nachbarn, segne meine Freunde, segne meine Arbeitskollegen, segne diese Stadt und ich möchte, dass du unser Land berührst. Träumt ihr mit mir? Warum? Weil Gott gut ist. Und dann haben wir gesagt, Gott ist allmächtig und die Konsequenz daraus ist, wir können etwas wagen mit Gott. Wir können Risiken eingehen. Da haben wir uns an Petrus orientiert, für mich so ein Glaubensheld, der für Jesus alles wagte, manche Niederlage erlebt. Aber wir haben uns bewusst angeschaut, wie aus all den Risiken, die Petrus einging und wenn er dann Fehler gemacht hat und hingefallen ist oder fast im Wasser versank und sein Leben verloren hat, aber wie Jesus ihn aus all dem herausholte, seine Fehler gerade bog und diesen Mann gebraucht hat, wie kaum einen anderen, weil Gott, bei ihm kein Ding unmöglich ist. Darum können wir es als Gemeinde uns erlauben, große Dinge mit Gott zu wagen. Und dann haben wir gesehen, wenn Jesus der Herr ist, der Herr aller Herren ist, der diese Welt geschaffen hat und erhält und in dieser Welt seine Spuren hinterlassen will, dann können wir in unserem Christsein eben nicht nur einfach aus dem Leben mit Gott so Privatsache machen, Hauptsache mein Herr und ich und es geht mir gut und er hat mir meine Sünden vergeben und er segnet mein Leben, sondern dann wollen wir das Herrsein Jesu, sein Wort, seine Lebensordnungen in alle Bereiche der Gesellschaft hineinbringen, an den Arbeitsplatz, in die Vereine, in die Nachbarschaften. Das ist der heilige Ruf von Gemeinde. Wir sind Weltveränderer. Weil Jesus der Herr ist. Und das muss Gemeinde heute neu begreifen. Heute Morgen möchte ich über eine andere Wahrheit sprechen, die so kostbar ist. Und ich hoffe so sehr, dass ihr sie in der Tiefe eures Herzens versteht. Das ist jetzt nicht Spektakuläres, das ist jetzt nicht etwas, was uns gleich mal so aus den Stühlen herausholt, sondern etwas, was wir ganz tief in unserem Herzen ergreifen müssen, verstehen müssen. Und dann hat es eine unglaubliche Sprengkraft und kann unser ganzes Leben neu berühren. Ich möchte das an einem Text aus dem Alten Testament festmachen. Wenn ihr die Bibel kennt und mit der Bibel unterwegs seid, dann gibt es da ja Texte, sie sind richtig einfach, gut verständlich, die sind sofort eingängig, da können wir sofort Amen sagen, wow, das ist ja wunderbar, darauf lasse ich mich ein. Und dann gibt es Texte, die sind so fremd, wir lesen sie nochmal, wir lesen sie ein drittes Mal, und wir denken irgendwie, da komme ich nicht hinter. Die Bibel kann manchmal so verborgen sein. Und dann brauchen wir die Gnade Gottes, dass er uns die Augen öffnet für die Wahrheiten, die in diesen Texten steht. Und der Text, den ich jetzt euch lesen möchte, ist so ein Text, wo man denkt, was soll denn das? Das verstehe ich ja gar nicht. Und ich möchte euch helfen, dem Geheimnis Gottes auf die Spur zu kommen. Mit einer ganz, ganz wunderbaren Wahrheit. Also, eine Entdeckungsreise, die wir gemeinsam jetzt gehen wollen. Der Text ist 1. Mose 15, die Verse 1 bis 18. 1. Mose 15, die Verse 1 bis 18. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft des Herrn in einer Vision. 1. Mose 15, 1 bis 18, wer mitlesen möchte. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Gottes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz. Du wirst reichlich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, Gott, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde doch kinderlos sterben und meinen Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben und der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, der wird mich beerben. Da sprach Gott der Herr zu ihm, nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben, dein leiblicher Sohn soll dich beerben. Und darauf führte Gott Abraham ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und Gott fügte hinzu, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete der Herr ihm als Gerechtigkeit an. Und dann sagte er, ich, der Herr, habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Gott, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich denn erkennen, dass ich es besitzen werde, dass du zu deinem Wort stehst? Da sagte Gott, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte der Herr zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren, die da auf dem Boden lagen, hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Gott der Herr damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deine Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den Euphrat. Soweit Gottes Wort. Ich möchte beten. Lieber Herr, danke für dieses wunderbare Wort. Danke für diesen Mann Abraham. Danke für das Vorbild, was er ist, dass du ihn gesegnet hast und dass du uns mit ihm gesegnet hast und uns jetzt mit diesem Wort segnest. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne uns dieses Wort, dass wir die Schönheit dieses Wortes, die Tiefe deines Wortes erfassen und dass es uns frei macht zu tieferem Gottvertrauen, zu einem Leben mit dir. Danke, Heiliger Geist, du bist jetzt hier. Amen. Wir alle kennen die Geschichte Abrahams. Er ist einer der ganz, ganz großen Helden der Bibel, ein unglaublich einflussreicher Mann. Wir selbst zählen uns heute als Abraham, als Söhne und Nachkommen und Töchter des Abraham. Er hat Heilsgeschichte geschrieben, ein geistlicher Gigant, wie wir ihn sonst kaum finden. Einer der erfolgreichsten Männer der Kirchengeschichte. Aber unser Text fängt damit an zu erzählen, dass Abraham frustriert war, voller Sorgen war und Angst hatte. Das erleben also auch die ganz großen Männer, die mit Gott unterwegs sind. Warum das im Leben des Abraham? Im Laufe seines Lebens hatte Abraham mindestens 4 ganz große Herausforderungen, ja, so Zumutungen Gottes zu verkraften. Ganz am Anfang hat Gott den Abraham herausgefordert, sein Land, seine Familie, all das, was ihm wichtig war, so einfach zu verlassen, um in ein Land zu ziehen, das Abraham gar nicht kannte. Er musste alles verlassen, was ihm wichtig war und ihm etwas bedeutete. Und er hatte keine Ahnung, wohin es gehen sollte. Was für eine Zumutung Gottes. Wenn so alle Sicherheiten zurückbleiben und ich mich ohne Reiseführer aufmache in ein Land, das ich noch nicht mal kenne, ich weiß gar nicht, wohin es geht. Als Abraham dann angekommen war in dem Land, das Gott ihm wichtig gemacht hatte, da sagte Gott ihm, ich will dich zu einem großen Volk machen, durch dich werden alle kommenden Generationen gesegnet werden. Aber das Problem war, Abraham hatte keinen Nachwuchs. Verheiratet mit Sarah waren sie zeugungsunfähig, sie wurden alt, sie wurden älter, die Jahrzehnte waren vergangen, sie waren nicht mehr zeugungsfähig und Gott sprach, du wirst viele Nachkommen haben. Und Abraham sah seinen Körper an und den seiner Frau und sagte, das kann nicht funktionieren. Gott, was machst du mit mir? Du erzählst mir hier Dinge, die gar nicht in Erfüllung gehen können. Hier in unserem Text ist jetzt Abraham total frustriert. Wieder sind Jahre vergangen. Immer ist noch nichts geschehen. Er war jetzt über 90 Jahre alt, er hatte keine Nachkommen und Gott hatte gesagt, ich will dir dieses Land schenken, aber Abraham besaß nicht einen Quadratzentimeter des Landes. Und dann erzählt Gott irgendwas von großen Plänen, die er mit ihm hat. Abraham wusste genau, meine Zeit läuft ab. Und er fragte sich, habe ich vielleicht vergeblich auf Gott gesetzt? Spielt Gott mit mir? Kennt ihr solche Fragen in eurem Leben? Wenn manchmal so Dunkelheit sich zwischen uns und Gott schiebt und wir ihn einfach nicht verstehen. Und ihr wisst dann, wie die Geschichte weitergeht. Als er dann endlich dann doch wie durch ein großes Wunder einen Sohn bekam, sagt Gott ihm, und jetzt geh auf den Berg und opfere mir deinen Sohn. Bring deinen Sohn für mich um. Ja, also wenn das kein Gott ist, der uns überfordert und der uns Dinge zumutet, wie soll ein Mensch das verstehen? Machen wir uns das nochmal bewusst. Gott sagt zum Abraham, ich sende dich. Abraham fragt, wohin? Und Gott sagt, sag ich dir später. Gott sagt dem Abraham, ich gebe dir Land. Und Abraham fragt, ja wo denn? Und Gott antwortet ihm, sag ich dir später. Gott sagt dem Abraham, ich gebe dir einen Sohn. Abraham fragt zurück, ja wie denn? Ich bin zeugungsunfähig. Und Gott sagt ihm, sag ich dir später. Und Gott sagt, nimm dein Kind, steig auf den Berg und opfere es mir. Abraham fragt, ja warum denn? Und Gott sagt, sag ich dir später. Ein Gott der Zumutungen, ein Gott der Rätsel. Luther spricht von dem verborgenen Gott. Da ist nicht immer alles klar, nicht immer alles easy, sondern manchmal verstehen wir Gott nicht. Bin ich damit alleine mit Abraham oder kennt ihr das auch? So ganz verschämt kommt da so manche Hand. Ja, das ist die Realität. Und das, was nun so wunderbar ist, dass Abraham in all den Ängsten, in all den Zumutungen, in all dem Frust dann irgendwie doch an Gott festhielt und immer wieder sich an Gott festklammerte und nicht losließ, obwohl er doch ein ganz normaler Mensch war. Wir lesen davon, dass er nicht nur der große Gigant war, sondern auch ein Mensch wie wir, der Fehler machte, der versagte, der seine Frau da einfach an die Könige bereit war, preiszugeben, um sein eigenes Leben zu schützen. Also nun nicht der Mann, der alles perfekt gemacht hat. Aber eins war Abraham, selbst wenn er nicht wusste, wie es weiterging. Er hielt fest an seinem Gott und damit wurde er zu dem Glaubensgiganten, zu dem Stammvater des Volkes Israel und er ist damit auch unzähligen Menschen zum Segen geworden. Seine Treue hat auch dazu geführt, dass wir hier und heute sitzen dürfen. Und damit ist gute Nachricht für uns verbunden. Gott kann dir manchmal einiges zumuten, doch in all dem ist er der gute und der allmächtige Gott. Du wirst mit Enttäuschungen und Herausforderungen konfrontiert, aber du kannst sie im Glauben meistern. Die Umstände müssen dich nicht beherrschen, sondern im Namen Jesu kannst du die Umstände beherrschen. Das Geheimnis ist Gottvertrauen. Kein auswendig gelernter Glaube, sondern ein Glaube, der tief in der Person Gottes selbst gegründet ist, in einer Liebes- und Vertrauensbeziehung. Höre ich hier ein Amen? Gott kann dich durchbringen. Und das Geheimnis ist Vertrauen, Gottvertrauen, Liebe, ein in ihm gewurzelt sein. Und das wird uns in einem Text beschrieben im Neuen Testament. Im Neuen Testament, anderthalb Jahrtausende später, wird zurückgeschaut auf das Leben des Abraham und der Verfasser des Hebräerbriefes kann durch den Heiligen Geist geleitet wunderbare Aussagen über den Abraham machen. Und da lesen wir Folgendes. Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Also es geht darum, dass Abraham mit Gott unterwegs ist und der Verfasser sagt hier, Gott hat sich dem Abraham gegenüber mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollten, also Abraham und seine Nachkommen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hat er sich hier gleich in doppelter Weise festgelegt, dem Abraham gegenüber, durch die Zusage, durch die Verheißung, die er gegeben hat und durch den Eid, die für beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Wieder ein wenig rätselhaft das Wort, aber ich werde es gleich auflösen und es verbirgt eine wunderbare Heilszusage für uns. Der Verfasser des Hebräerbriefes gebraucht hier für unser Leben das Bild eines Ankers. Welche Funktion hat ein Anker? Wenn ein Anker ausgeworfen wird, dann wird ein Boot auf dem Wasser verankert im Boden, sodass es vom Strom nicht mehr einfach weggerissen werden kann und irgendwo hingetrieben werden kann. Im Strom, der fließt und der alles mitreißt, bedeutet ein Anker Sicherheit, dass das Boot eben nicht die Kontrolle verliert und weggerissen wird. Und das ist ein Bild für unser Leben. Der Verfasser sagt hier, auch dein Lebensboot braucht einen Anker im Strom der Zeit, im Strom der Lebensumstände, im Strom der Krisen, im Strom der vielen Fragen, die unbeantwortet sind. All dieses kann uns wegreißen, kann uns verunsichern, kann unser Leben zerstören. Du musst einen Anker haben, du musst verankert sein, damit du in deinem Leben Zukunft hast. Und die Frage ist, Worin hast du dich festgemacht? Woran machst du dein Leben fest? Die Menschen unserer Zeit haben ihren Anker nicht an gutem, felsigen Grund festgemacht. Für sie ist meinetwegen der Beruf, das Aussehen, ihre Talente, ihr Bankkonto, ihr Besitz, das, woran sie ihr Leben festmachen, was ihnen Sicherheit gibt. Aber was ist mit diesen äußeren, scheinbaren Sicherheiten, mit den Aktien, die die Menschen angeschafft haben? All das ist wie ein Fluss, das kommt, das Wasser kommt und vergeht. Es ist letztlich keine Sicherheit. Wenn ich auf diese äußeren Dinge setze, sie können morgen vergehen. Die Flüchtlinge, die gerade nach Deutschland gekommen sind, viele von ihnen hatten Beruf, hatten Familie, hatten ihr Eigentum, hatten ein sicheres Leben und auf einmal verändert sich die Gesellschaft und sie haben nichts mehr. All das, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, ist ihnen genommen worden. Wir müssen unser Leben in etwas verankern, was unbeweglich ist, was nicht kommt und geht. Wir müssen unseren Lebensanker im Erdboden verankern oder nicht im Bild gesprochen, unser Leben in Gott festmachen, im lebendigen Gott festmachen. Und genau das hat Gott dem Abraham ermöglicht. Abraham war wie in diesem großen Strom hin und her bewegt, alles veränderte sich um ihn herum, er führte ein total unsicheres Leben, weil er keine natürlichen materiellen Sicherheiten hatte, in einem fremden Land, mit fremden Leuten. Er hatte nichts, was ihm selbst gehörte. Eigentlich ein total unsicheres Leben. Aber er hatte sein Leben in Gott verankert. Und das gab ihm Stabilität. Und diese Verankerung in Gott, dem Vater, die geschieht in dem Text, den wir gerade am Anfang gelesen haben. Gott kommt auf den Abraham zu, als er gerade so in Fragen und im Zweifel und in Ängsten ist und hilft ihm, sein Leben noch einmal tiefer in Gott festzumachen. Ich lese noch einmal den Anfang dieses Verses, den wir vorhin gelesen haben, diese geheimnisvolle Stelle, als Gott dem Abraham sagt, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Was soll denn das jetzt? Was soll das da? Sich die Tiere zu holen, diese Tiere zu teilen, sie auf den Weg zu legen, zu rechts und zu links, sodass man da so einen Weg mittendrin gehen konnte. Aus unserer heutigen Perspektive völlig unverständlich. Aber nicht aus der Perspektive des Abrahams und nicht aus der Perspektive der Menschen, die zu seiner Zeit lebten. Denn für sie war sofort klar, als Gott diesen Auftrag an Abraham erteilte, dass Gott offensichtlich einen Vertrag mit Abraham absprechen wollte. Ein Vertrag, ein verbindlicher Vertrag. Gott wollte einen Vertrag mit dem Menschen Abraham machen. Ein Vertrag bindet zwei Personen aneinander. Ein Vertrag ist mehr als ein Versprechen. Ich gebe dir irgendwann einen Sohn und ich gebe dir irgendwann ein Land. Ein Vertrag ist ein ganz tiefes Versprechen. Es vermittelt Sicherheit. Es wird so kommen. Denn ein Vertrag fordert immer Konsequenzen ein. Ich kann einem Menschen ja irgendwelche Versprechen machen und dann halte ich sie nicht. Etwas, was wir ja laufend erleben. Aber wenn wir einen Vertrag mit einer Bank ausmachen, dann wird erwartet, dass dieser Vertrag eingehalten wird. Und wenn er nicht eingehalten wird, dann gibt es Konsequenzen. Das ist ein Vertrag. Wenn wir im 21. Jahrhundert einen Vertrag schließen, dann setzen wir ein Schriftstück auf, das von beiden Vertragspartnern unterzeichnet wird. Und damit ist der Vertrag rechtsgültig. Und der Vertragsbruch zieht Konsequenzen nach sich. Aber Abraham lebte nicht wie wir in einer Schriftkultur. Da gab es noch nicht das Pergament, wo dann ein Vertrag aufgezeichnet wurde, sondern er lebte in einer Erzählkultur. Und hier kam es bei einem Vertragsabschluss zu einer Zeichenhandlung. Statt Brief und Siegel wurden damals Tiere geschlachtet und in zwei Teile geteilt und auf den Boden gelegt. Und dann gingen die beiden Vertragspartner durch diese Teile hindurch und sagten einander damit: Wenn ich meinen Anteil des Vertrages nicht einhalte, möge mit mir das geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist, die hier auf dem Boden liegen. Dann muss ich getötet werden. Dann muss mein Körper auf dem Tier. Das war die Zeichenhandlung. Wow, ganz schön radikal. Wenn ich also mit einem Menschen einen Vertrag abschloss, wurden die Tiere da zerteilt und hingelegt und beide Vertragspartner gingen dadurch und sagten einander: Wenn ich untreu bin, dann darfst du mich so töten, wie diese Tiere getötet sind. Das ist die Konsequenz, wenn ich untreu bin. Für Abraham war es also sofort klar, als Gott ihm sagte: Leg die Tiere da so hin, Gott selbst will mit mir einen Vertrag abschließen. Wow, Gott will mit mir einen Vertrag abschließen. Er tut das, aber dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Wir lesen: Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimlich erdrückende Angst legte sich auf ihn. Also Abraham schläft ein und er hat einen Traum, der absolut bedrohlich ist. Und in diesem Traum kommt Gott und spricht zu ihm und spricht mit ihm über die Zukunft seiner Nachkommen. Gott sagte ihm: Du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört, und dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Also bei diesem Vertragsabschluss redet Gott mit Abraham über die Zukunft des Volkes Israel. Und wir wissen, dass diese Ankündigung sich wirklich erfüllt hat, dass das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams, einige Jahrhunderte später tatsächlich in die Sklaverei geführt wurden und dort sehr litten unter den Ägyptern. Ihr kennt die ganze Geschichte, dass Josef da nach Ägypten mussten und dort von den Ägyptern geknechtet wurden und viele, viele Jahre zu Sklavendiensten gezwungen waren. Davon berichtet das zweite Buch Mose. Und dann wird Abraham Zeuge eines denkwürdigen Geschehens. Es wird das Gericht angekündigt, es wird angekündigt, dass das Volk Israel wieder zurückkehren darf. Und dann sagt Gott, heißt es hier in unserem Text: Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. Diese Bilder des Schmelzofens und der Fackel sind Bilder für die atemberaubende Gegenwart Gottes, der wie Feuer ist. Und von dieser Erscheinung wird berichtet, dass dieses Feuer, dass also der große heilige Gott zwischen diesen zerteilten Tieren hindurchging. Und damit sind wir beim Höhepunkt dieses Textes angekommen. Beim Höhepunkt des Alten Testamentes selbst. Hier wird auf einmal dieses alttestamentliche, so unverständliche Wort für uns zur guten Nachricht, zur frohen Botschaft. Das, was hier geschieht, wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Um das zu verstehen, müssen wir uns selbst nochmal anschauen und unsere eigene Situation. Wenn wir mit Gott leben, stehen wir immer vor zwei Konflikten. wie können wir Gott vertrauen und seinen Verheißungen? Wie können wir Gott vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint? Dass all das, was er mir zusagt an Versorgung, an Liebe, dass er wirklich steht zu dem, was er gesagt hat. Und diese Frage beschäftigte auch Abraham. Und Gott antwortet auf diese Frage mit einem Vertrag. Er sagt zu Abraham, als er durch diese am Boden liegenden Vertragsstücke geht, ich habe dir versprochen, dich zu segnen. Ich habe dir versprochen, dass du ein Segen für alle Völker sein willst. Und ich sage dir hier vertraglich zu, Gott sagt dem Abraham hier vertraglich zu, wenn ich meinen Anteil am Vertrag nicht erfülle, dann soll mit mir geschehen, was mit diesen Tieren geschah. Ich, Gott, will dann meine Unsterblichkeit aufgeben und sterblich werden. Ich will dann meine Macht, Allmacht aufgeben und ohnmächtig werden. Und dann will ich, wie diese Tiere, ergriffen werden und getötet werden und auf dem Boden liegen und verachtet sein. Wenn ich meinen Anteil nicht erfülle an diesem Vertrag, dann will ich meine Souveränität aufgeben. Wow, das ist absolut unfassbar. Der große Gott, der Schöpfer dieser Welt, sagt, Abraham, wenn ich nicht zuverlässig bin, dann gebe ich mein Gottsein auf. Ob das Allah jemals gesagt hätte? Oder die Sonnengötter der Ägypter oder der großen Kulturen in Mittelamerika? Das hat nie ein Gott gesagt, außer der Vater im Himmel, den wir bekennen als den Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist doch absolut unfasslich. Gott geht einen Vertrag ein und sagt, wenn ich untreu bin, dann werde ich meine Souveränität aufgeben. Ich werde Konsequenzen ziehen. Aber damit noch nicht genug. Das ist nicht das Einzige, was Gott sagt, sondern Gott sagt dann noch einmal viel, viel mehr. In unserem Leben haben wir ja ein zweites Problem. Nicht nur die Frage, ist Gott ein zuverlässiger Vertragspartner? Ist er zuverlässig in dem Bund, den er mit uns geschlossen haben? Sondern wir haben ein zweites Problem. Und wie lautet das? Bin ich ein zuverlässiger Bündnispartner? Gott sagt, ja, wir müssen beide da durchgehen und wir beide sagen, wenn wir diesen Bund schließen, wenn ich untreu bin, dann soll mit mir das geschehen, was mit diesen Tieren geschah. Das heißt, wenn Gott mit mir einen Bund eingeht, dann muss ich diesen Bund halten und wenn ich ihn nicht halte, bin ich am Ende. Habe ich den Tod verdient? So, und jetzt kennst du dein Herz und ich kenne mein Herz. Und eins weiß ich gewiss, in den 45 Jahren, in denen ich jetzt Christ bin, habe ich den Bund schon unzählige Male gebrochen. Kennt ihr das? Wir wollen Jesus lieben, wir wollen mit ihm unterwegs sein, wir wissen genau, was sein Leben für uns ist, welchen Weg er uns führen möchte, aber da ist mein Herz, das andere Wege gehen will und dann breche ich den Bund. Wie viele Vorsätze habe ich schon gebrochen? Wie viele Menschen enttäuscht? Und wie oft habe ich Gott frustriert? Also wir wissen von vornherein, wir haben keine Chance in diesem Bund. Wir werden ihn garantiert nicht halten können. Und darum ist es um uns schlecht bestellt. Und nun geschieht hier in dieser Geschichte mit dem Abraham etwas Unfassbares. Das kann man nicht in Worte fassen. Denn Gott macht etwas ganz Besonderes. Habt ihr gemerkt, wer durch diese Tierstücke am Boden durchgelaufen ist? Abraham nicht. Es war nur Gott allein, der durch diese Gasse ging. Abraham brauchte nicht da durchgehen. Er war nur Zeuge, dass Gott durchging. Und indem Gott da durchging, sagte er Abraham, ich gehe für uns beide dadurch. Ich gehe für mich dadurch und ich gehe für dich dadurch. Wenn ich versage, muss mit mir geschehen, was mit diesen Dingen geschieht. Und wenn du versagst, Abraham, muss mit mir geschehen, was mit diesen Dingen da auf dem Boden geschieht. Ist das ein Vertragspartner? Ahnt ihr, wie herrlich der Bund ist, den Gott mit uns eingeht? Gott bietet uns einen Bund an. Und ich bin diesen Bund mit Gott hier in diesem Haus eingegangen. Hier bin ich getauft worden und bei meiner Taufe habe ich diesen Bund mit Gott festgemacht. Und in jedem Abendmahl, das wir feiern, machen wir diesen Bund neu fest und nehmen den Kelch des neuen Bundes und trinken daraus. Und von dem Brot, das Essen, ein Zeichen für den Bund, den Gott geschlossen hat in Jesus mit uns. Und Gott sagt mir, den Bund, den wir schließen miteinander, ich zahle für diesen Bund. Ob du versagst oder ich versage, ich zahle für diesen Bund. Ich nehme die Konsequenzen auf mich. Was geschah einige Jahrhunderte nach diesem Bundesschluss des Abraham mit Gott? Da kam wieder diese schwere, furchterregende Dunkelheit aus Abrahams Traum auf diese Erde. Nach dieser Geschichte da am Boden hatte ja Abraham diesen Traum und diese Schwere und Nacht legte sich auf ihn. Und 1500 Jahre später kommt die gleiche Dunkelheit wieder auf diese Erde. Markus berichtet davon in der Sterbestunde Jesu am Kreuz. Da heißt es in Markus 15, und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was verdolmetscht ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sterben, der Sohn Gottes? Weil er einen Vertrag abgeschlossen hatte mit Abraham und seinen Nachkommen. Und weil er, der lebendige Gott, damals durch diese Tiergeschichte gegangen ist und gesagt hat, ich will sterben, wenn ich vertragsbrüchig werde und ich will sterben, wenn du und deine Nachkommen vertragsbrüchig wurde. Und wenn Jesus hier stirbt am Kreuz, der Sohn Gottes, dann nicht, weil Gott vertragsbrüchig wurde, sondern weil er für uns den Preis bezahlen muss. Am Kreuz wurde er, der Sohn Gottes, seiner Unsterblichkeit beraubt. Er wurde sterblich. Ja, er starb einen schrecklichen Tod. Er musste seine Souveränität, seine Macht, seine ganze Autorität aufgeben und wurde da von den Soldaten geschlagen und verspottet und ans Kreuz gehängt und ihm wurde alles genommen, die letzte Würde. Als man ihm noch die Kleider nahm und er da nackt am Kreuz hing, all seine Überlegenheit, all das wurde ihm genommen, er gab es hin, weil er den Vertrag erfüllte, den der Vater eingegangen war. In Jesaja 53 hatten die Propheten vorher vorausgesagt, der Messias wird verhaftet werden, zum Tode verurteilt werden und grausam hingerichtet. Wegen der Sünden des Volkes wird er zu Tode gequält werden. Und genau das geschah mit Jesus, obwohl er selbst kein Unrecht begangen hatte. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Gott schließt einen Bund mit dir und Gott sagt dir, und ich übernehme die Konsequenzen. ich gehe da durch. Mit mir soll geschehen das Schreckliche, was die negative Konsequenz des Versagens an dem Bund ist. Gott ist wirklich gut. Gott ist so treu. Gott wählt uns als seine Kinder. Und er sagt, ich stehe für alles ein. Ich übernehme alle Verantwortung für dich. Sei du mein Kind und geh du fröhlich deinen Weg. Und was immer geschieht, wisse, dass ich den Preis bezahlt habe. Ist das nicht unglaublich? Bekomme ich von euch hier ein Amen? Kannst du das hören? Das ist das Evangelium. Viele haben es nicht verstanden, die mit Jesus unterwegs sind. Sie versagen, sie werden schuldig, sie sind sündig, sie haben ein schlechtes Gewissen und leben ein ganzes Leben lang mit diesem schlechten Gewissen und denken, sie müssen den Preis bezahlen. Irgendwie müssen sie bezahlen für das, was sie getan haben. Und sie versuchen, sich irgendwie besser zu machen mit Gott. Sie können sich das nicht vergeben, was sie da getan haben. Ich habe die Frau vor Augen, die ihr Kind abtrieb und über Jahrzehnte geknechtet war und nicht frei war, weil diese wahnsinnige Schuld auf ihrem Leben lastete. Ich habe mein Kind im Mutterleib umgebracht und sie konnte sich das nicht vergeben. Bis sie Jesus begegnete. Und bis sie begriff, dass Jesus den Preis gezahlt hat, dass Jesus da durchgegangen war und die Konsequenzen auf sich genommen hat. Und als sie getauft wurde, da fiel die ganze Last von ihr ab und sie wusste, mir ist vergeben, ich darf neu anfangen. Da ist Gnade, da ist Frieden, da ist Liebe, da ist Hoffnung, weil er den Preis gezahlt hat. Wir müssen uns in Gott festmachen. Was hörst du aus diesem Vorgang? Alle Probleme unseres Lebens resultieren letztlich daraus, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen. Weil unser Anker nicht in diesem Bundesgott gegründet ist, wird unser Lebensboot so schnell mitgerissen vom Strom der Zeit. Du hast Angst vor dem morgigen Tag, weil die Welt so unberechenbar ist, die Nachrichten so düster sind? Nein. Du hast Angst, weil du der Güte und Allmacht Gottes nicht vertraust. Dann ist dein Anker nicht in Gott verankert, sondern treibt einfach im Wasser. Du bist bitter und frustriert, weil dich Menschen enttäuscht haben. Nein, du bist bitter, weil du nicht der Liebe Gottes vertraust, die deine Seele satt macht und dich innerlich frei macht, auch mit den Verletzungen von Menschen umzugehen. Dein Anker treibt im Wasser. Du beklagst dich über die Engpässe deines Lebens, über Krankheit und Arbeitsprobleme und suchst irgendwie die Gründe bei anderen Menschen oder in der Ungerechtigkeit dieser Welt. Nein, du beklagst dich, weil du der Güte und Allmacht Gottes nicht vertraust. Dein Anker treibt im Wasser. Du traust dich nicht zu beten, etwas von Gott zu erbitten, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du den Vertrag, den Bund gebrochen hast. Nein, du betest nicht, weil du nicht der vergebenden Bundesgnade Gottes vertraust, der die Konsequenzen für dein Versagen bereits bezahlt hat. Dein Anker treibt im Wasser. Dein Lebensboot ist nicht sicher. Du musst dich in Jesus verankern. Er ist der Felsengrund. Er ist das feste Fundament deines Lebens. Und nirgendwo in dieser Welt bekommst du diese Sicherheit und diese Geborgenheit. Ist Gott gut? Das ist doch mind-blowing. Also es geht über unseren Verstand, dass Gott diesen Preis zahlt für dich und mich. Und uns als seine Kinder einlädt, den Arm um uns legt und sagt, komm, hör auf zu jammern, zu klagen. Ich reinige dein schlechtes Gewissen. Ich spreche dich frei, du bist erlöst. Ich gebe dir neues Leben. Und jetzt lass uns gemeinsam vorangehen. Jetzt lass uns gemeinsam diese Welt erobern. Jetzt lass uns zu denen gehen, die geknechtet sind in ihrem Geist, in ihrer Seele, die einfach dahintreiben durch den Strom der Zeit und nicht wissen, wo sie hinkommen und irgendwo anschlagen und untergehen. Lass uns gemeinsam sie hineinholen in dieses Boot, das in Christus verankert ist. Willkommen in der Gemeinschaft derer, die hier beschenkt sind mit dieser unglaublichen Liebe unseres Gottes. Verankere deine Seele in dem Gott, der den Bund mit dir geschlossen hat und für alle Konsequenzen bezahlt. Nirgendwo in dieser Welt bekommst du dieses Angebot, nur in der Gemeinschaft mit Jesus. Darum nahe dich Gott mit dem, was du hast. Ich weiß nicht, ob hier Menschen unter uns sind, die ihr Leben noch nicht verankert haben in Jesus. Möchte ich heute Morgen einladen, komm doch, mach doch fest in Jesus. In dem Sohn Gottes, der sagt, ich habe für dich gezahlt. Komm, lass uns beide eine Liebesbeziehung eingehen. Und ich streite für dich und ich bringe dich ans Ziel. Oder wenn da irgendetwas zwischen dir und Gott passiert ist, was dich verunsichert hat, und du bist irgendwie in Unruhe, komm an den Ort der Ruhe in deinem Herrn Jesus. Sag ihm einfach, Jesus, ich will es neu wagen. Ich verankere meine Seele in dir. Ich vertraue dir, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, meinem Vater, der mich in den Arm nimmt, mir in die Augen schaut und mich anspricht und sagt, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Was unser Auftrag ist, unser Part in dem Ganzen, dass wir unsere leere Hände ihm entgegenstrecken und sagen, Herr, nimm du mich jetzt an die Hand und führe du mich. Wenn wir an den Anfang zurückkommen, wir haben hier einen Text im Alten Testament, der uns so fremd ist. Und auf einmal schließt uns der Herr diesen Text auf und macht deutlich, wie er treu ist über die Jahrhunderte, wie er einen Erlösungsplan initiiert hat, lange, lange, lange bevor es die Gemeinde gab. Und wir dürfen auf diesen Felsen treten, wir dürfen diesen Weg betreten, den Gott damals angefangen hat, durch die Zeiten auszutreten. Und wenn wir uns umschauen in der Geschichte, dann sehen wir, wer alles hinter uns gelaufen ist. Die vielen Zeugen Gottes von Abraham über Mose, die Propheten, Jesus, seine Nachfolger, die Jünger, die Väter in der Kirchengeschichte, unsere geistlichen Väter. Sie alle sind dem Christus gefolgt. Ihr Leben war in Gott verankert. Sie sind angekommen am Ziel, durch Kämpfe, durch Leid. Aber Gott hat für sie Verantwortung übernommen. Und sie schauen jetzt den, an den sie geglaubt haben. Das ist deine und meine Berufung. Und diese gute Botschaft muss Oberhausen hören. Dazu segne ich euch. Lasst uns aufstehen und beten. Danke für dein wunderbares Wort, Herr. Danke, dass du uns Geheimnisse deines Wortes offenbarst und erschließt und wir sie auf einmal im Zusammenhang sehen dürfen. Und dann wird solch ein dunkles Wort auf einmal zur herrlichsten Nachricht dieser Welt. Du bist den Bund eingegangen mit uns und du trägst die Konsequenzen dieses Vertrages. Oh Herr, ich bin so dankbar dafür. Ich hätte diesen Vertrag nie halten können. Ich kann ihn in Ewigkeit nicht halten. Aber du hältst ihn. Und du hast alles auf dich genommen, damit wir Frieden hätten. Ich danke dir dafür. Ich möchte für die unter uns beten, die diese Freude noch nicht kennen, die immer noch meinen, dass sie irgendwie dich beeindrucken müssen, deren Lebensboot immer noch hin und her treibt im Strom dieser Zeit. Und ich bitte dich, gib ihnen die Gnade, dass sie heute Morgen ihr Leben mit dir festmachen. Dass sie ihr Leben dir anvertrauen. Ist hier jemand, der sein Leben in Jesus verankern möchte? Der bisher noch nicht in dieser Klarheit mit Jesus unterwegs war? Hab doch Mut, deine Hand zu heben. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sein Leben in Jesus verankern möchte, der diesen Bund eingehen möchte, den Gott uns anbietet heute Morgen? Dankeschön. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du meine Freunde und die Geschwister hier anrührst und dass du sie jetzt mit deinem Geist beschenkst, mit dieser tiefen Gewissheit, dass sie Teil deines Bundes sein dürfen, dass sie zu den Nachkommen Abrahams zählen dürfen, die alle deine Verheißungen für sich beanspruchen dürfen, deren Leben jetzt in dir verankert ist, Herr. Und ich bitte dich für uns alle, die wir das schon gehört haben und den Bund schon mit dir leben, dass du uns ganz doll festmachst in dir. Dass wir in dir unsere Sicherheit haben. Dass für uns die anderen Dinge, die so viel Sicherheit versprechen, Geld und Beziehung und Äußerlichkeiten, dass wir das zurückstellen, dass wir uns davon unabhängig machen, dass wir unseren Halt in dir finden, dass die Liebe zu dir alles andere übersteigt. Und die, die gerade unter den Problemen sind, die sich als Opfer erleben, weil ihnen so vieles genommen wurde, ein lieber Mensch, die Gesundheit, die Wohnung, die Arbeit. Herr, sie sollen nicht mehr Opfer ihrer Umstände sein, sondern durch dich aufgebaut werden und diese Umstände meistern können im Namen des Herrn. Du sorgst für sie und du hast Lösungen für sie, denn du bist ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, ein Gott, der Türen öffnet. Du bist der allmächtige Gott, bei dir ist nichts unmöglich und du bist in deinem Charakter durch und durch gut. Lass sie das erfassen. Und alle Entmutigung muss jetzt weichen im Namen Jesu. Und alle Furcht vor dem morgigen Tag muss weichen im Namen Jesu. Bitte dich, dass du die Herzen leicht werden lässt und dass meine Geschwister den Geist der Freude empfangen und der Zuversicht und der Hoffnung und des Glaubens, weil sie in dir verankert sind, dem lebendigen Gott. Ich segne euch im Namen des Herrn und ich sende euch im Namen des Herrn, dass ihr diese gute Botschaft hinaustragt ins Land. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.